Leiber und liebe Ohren!
Was ist denn jetzt schon wieder los, Philipp? Was kommt jetzt?
Na, du wirst es doch ahnen. Österreich ist bei der WM dabei. Zum ersten Mal seit 1998, seit der legendären Feiersinger Pfefferknaller an die Herzogtruppe ist Österreich wieder dabei. Und die Schotten sind dabei. Da tritt fast ein bisschen Hintergrund, dass wir Deutschen uns auch qualifiziert haben, dass wir auch das Ticket gelöst haben für die USA, Mexiko und Kanada.
Nee, da, natürlich wird das verfolgt, weil Werder Bremen mittlerweile ja ein halb österreichischer Bundesligaverein ist mit 4 Spielern aus Österreich, die alle wahrscheinlich auch zur WM fahren. Habe ich mich sehr gut gefreut. Also es war ja, stand ja auch bis auf der Kippe am Abend, also wenn ihr uns heute hört, gestern Abend. Reden wir gleich drüber, ne?
Ja, reden wir gleich drüber, aber vorher, liebe Freunde, gibt's doch noch eine kleine Melodie.
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Ja, lieber Arne, aber bevor wir über Österreich reden, wir müssen über Deutschland reden und die neu entfachte Euphorie rund um die Nagelsmänner. Denn ein 6:0 hatte niemand auf dem, wie die Jugend heute sagt, auf dem Bingo-Zettel. 6:0, also eine Vorführung teutonischer Spielfreude. Alle die vorher, die ganzen Experten, die Doppelpassvögel, die Kösters und Zeiglers, die alle schon so ein bisschen rumgemosert und moppert hatten über Julian Nagelsmann. Wir müssen uns jetzt beschämt zurückziehen und sagen, ja, da hat er doch ganz gut vorher die Mannschaft eingestellt. Sogar Leroy Sané ist gelaufen und hat Tore geschossen. Also ich war wirklich überrascht von der deutschen Elf und das war ich in den letzten Jahren nicht oft.
Nein, es war wirklich auch toller Fußball, muss man dazu sagen. Aber für mich auch wieder ein Lehrbeispiel, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, gerade im Zusammenhang mit der Nationalelf, nicht zu aufgeregt sein. Also weder im Guten wie im Schlechten. Nach dem Luxemburg-Spiel sind ja alle wieder durchgedreht, haben gesagt, wir haben bei der WM noch nichts zu suchen und da sind wir dann nach der Vorrunde eh wieder zu Hause. Weder sind wir jetzt WM-Favorit, noch war nach dem Luxemburg-Spiel alles verloren. Ich glaube, was man für Rückschlüsse ziehen kann aus dem Spiel ist, die Mannschaft kann an guten Tagen richtig gut funktionieren. Denn die Slowakei ist ja auch keine Laufkundschaft, um den Satz auch endlich mal zu bringen. Nein, es ist wirklich so, das Luxemburg-Spiel war schlecht und das Spiel gegen die Slowakei war gut, aber man muss das relativieren. Schlechte Spiele können immer passieren, aber um was wirklich Hoffnungsfrohes zu sagen, ich glaube, 6:0 gegen die Slowakei gewinnst du nicht als schlechte Mannschaft. Also auch wenn die vielleicht keinen guten Tag hatten, aber ein 6:0 gegen die Slowakei kriegst du nur hin, wenn du als Mannschaft schon ein bisschen was drauf hast. Deswegen glaube ich, dass unsere Mannschaft bei der WM eine gute Rolle spielen kann, aber das ist jetzt auch wiederum kein Sprung in die Riege der WM-Favoriten gewesen. Wir sind direkt dabei und weil du Österreich schon erwähnt hast, ich finde auch die Spiele der letzten Tage haben gezeigt, diese Playoffs können richtig toll werden.
Ja, die können richtig toll werden, unter anderem Irland. Die Irländer, wie Rudi Völler sie nennen würde, die Irländer haben es in allerletzter Sekunde geschafft in einem dramatischen Spiel. Da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Ich möchte aber einmal nochmal kurz auch eine kleine Ehrenrettung für Leroy Sané, unter anderem, der nun wirklich gescholten worden ist, von dem viele gesagt haben, hat sie aus dem sportlichen Wettbewerb und was will der denn in der
von
Türkei?
Dir.
Und das war's. Unter anderem ich, mein Lieber.
Und von dir gescholten, sag das doch ruhig.
Ja, genau. Ich kann zwar immer noch nicht verstehen, warum der immer so einen egalen Gesichtsausdruck hat. Der wirkt immer so, als ob er sich gerade einen runtergeholt hätte. Und zack, danach jetzt so 5 Minuten entspannen würde. Und so ist der Gesichtsausdruck. Oh Gott.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Mir liegt auf der Zunge, dich zu fragen, ob du einen egalen Gesichtsausdruck hast, nachdem du einen runtergeholt hast. Aber das würde jetzt in eine völlig falsche Richtung führen.
In eine völlig falsche Richtung. Und ich bin schön froh, dass wir das früh abgefrühstückt haben. Ja. Naja, also auf jeden Fall fehlt mir manchmal in der Mimik noch so diese große Begeisterung. Aber wir stellen einfach mal fest, wir haben eine funktionierende Innenverteidigung. Wir haben mit Leroy Sané einen, der wie Phönix aus der Asche gekommen ist. Und wir haben mit Wultermate einen Stürmer, der, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen so ein bisschen festgestellt, alles in uns vereint, was unsere feuchten Träume sind, ne? Ein Stoßstürmer, gleichzeitig ein Epigone von Rudi Völler, was Frisur und Bartmode angeht, aber dann auch urssympathisch und einer, der mannschaftsdienlich ist und einer, der mit dem Fuß sich nicht gleich die Beine bricht, wenn man einen Ball annimmt. Das hat es ja bei manchen Stoßstürmern in der Vergangenheit durchaus. Also es ist zu schön, um wahr zu sein eigentlich, oder?
Wir müssen Wultermate, glaube ich, fast einbauen als eigene Rubrik, weil wir ja fast jede Woche über ihn reden.
Und das jede Woche.
Das sind ja alles bislang. Es sind ja alles Erfolgsstories. Das war ja, ging ja los von, oh, der ist ja schon ganz gut bei Stuttgart, bis, oh, jetzt wollen die Bayern den, bis, oh, jetzt kriegen die den gar nicht. Und jetzt, oh, Newcastle zahlt viel Geld, warum denn nur? Und die Bayern sagen, so gut ist er doch gar nicht. Und jetzt, oh, der ist ja doch ganz gut. Und jetzt ist er im Nationalteam eine feste Größe. Und ich tatsächlich habe wirklich ganz vielen Leuten, nachdem der dann wieder das erste Tor gemacht hat, durch durch diesen recht schönen Kopfball, auch wenn er sehr freistehend war, habe ich wirklich vielen Leuten geschrieben, wie bitter das ist für einen Werder Bremen-Fan, diesen Mann jetzt Woche für Woche, diesem Mann zuschauen zu können, wie er sich immer weiterentwickelt. Und ich wirklich, ich will jetzt nicht zu euphorisch klingen, aber für mich ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist auch da im Moment noch nach oben kein Ende in Sicht. Also ich glaube, der hat eine Entwicklung, der ist immer noch 23, der kann sich noch so weiterentwickeln, dass das wirklich ein richtig, richtig, richtig toller Spieler, also noch toller als ohnehin schon werden kann. Es ist ja jetzt schon im Kicker auch ein Kommentar erschienen, wo der Kommentator gesagt hat, also diese 80 Millionen ist ja vielleicht doch wert. Vielleicht ist das gar nicht so quatschig gewesen, das Geld zu zahlen. Und ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass die Bayern mittlerweile sagen würden, wir hätten den für 80 ruhig holen sollen. Hätten wir nicht viel falsch gemacht.
Und wir können auch mal festhalten, dass Florian Wirtz zumindest angedeutet hat, dass er auch die 150 Millionen wert ist. Der hat nämlich ganz im Gegensatz zu seinen Auftritten in Liverpool sehr, sehr souverän gespielt, hat mehrere Vorlagen gegeben, ganz wunderschöne Vorlagen, war Dreh- und Angelpunkt eigentlich aller gefährlichen Aktionen im Mittelfeld. Auch wieder mit diesen runtergelassenen Stutzen, wo ich natürlich auch als Orthopäde sagen würde, bitte, 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 bitte Schienbeinschoner und bitte die Stutzen hoch. Aber ansonsten war das absolut blitzsauber. Das ist möglicherweise auch ein Fingerzeig an Liverpool, wie man Florian Wirtz möglicherweise einsetzen muss, wie man ihm das Vertrauen schenken muss, wie Julian Nagelsmann das gemacht hat, um möglicherweise den nochmal zu alter Stärke wiederzubringen. Also es war auch ein sehr erfreulicher Auftritt.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man sieht an der ganzen Flo Wirtz nochmal, wie hirnrissig solche Shitstorms sind in Social Media, weil in England tun jetzt ja viele Fans so, als wenn es total schick wäre, auf den draufzuhauen und so zu tun, als wäre das der schlimmste Anti-Fußballer, der je für viel Geld nach England gegangen ist und als wenn der nun gar nichts könnte. Und mit ein bisschen Gespür kann man sich als Fan auch sagen, ja, der hat eine schwierige Anfangsphase, bislang total enttäuschend, was er bei Liverpool spielt, aber der wird das Fußballspiel nicht verlernt haben und den hat Liverpool nicht grundlos für diese Summe geholt, sondern weil das einfach ein richtig guter Fußballer ist. Also ich finde dann immer dieses Überhitzte auf jemanden draufhauen und so tun, als wäre das ein vollkommener Trottel. Ah, das ist so annoying, wie der Engländer sagen würde. Also das, ich finde, die sollen mal ein bisschen die Füße stillhalten und gucken, ob der bei Liverpool nicht doch noch die Kurve kriegt, wovon ich eigentlich echt total fest ausgehe.
Absolute Zustimmung. Und wir können auch gleich nochmal eine andere Hysterie ein bisschen abfrühstücken. Adeyemi war in den Schlagzeilen und ist tatsächlich dann auch bei der Nationalmannschaft ein bisschen in Ungnade gefallen, denn es gab, wusste ich vorher nicht, dass es das gibt, eine TikTok-Mystery-Box. Mystery-Box, das können sogar wir 59, 23, 34-Jährige wissen. Das sind diese Boxen, die verschickt werden, wo man nicht weiß, was drin ist. Und eigentlich ist der große Kniff, dass man 40 Euro zahlt und hat einen Warenwert von 100 drin. Das können Trikots sein, das können Schminkartikel sein und so weiter und so fort. Und offenbar hat Adeyemi eine TikTok-Mystery-Box bestellt, in der ein halbes Waffenarsenal drin ist, womit du dich normalerweise nur bewaffnest, wenn du in eine Bochumer Großraumdiskothek gehst am Wochenende. Also Schlagringe, Taser und Elektroschocker und was es da nicht alles gab. Und wenn man das so richtig mitverfolgt hat, dann war es wohl so, dass ein Freund von ihm mit diesem Paket irgendwie in ein Flugzeug hinein wollte oder irgendwie ausreisen wollte und dann stellten die Leute fest an der Grenze oder die Grenzer oder Zollbeamten, dass da jede Menge Waffen drin sind. Jetzt musste Adeyemi 450.000 Euro Strafe zahlen, hat diesen Strafbefehl auch schon akzeptiert. Und ich muss ja gestehen, nachdem ich die 90er miterlebt habe, wo wirklich jeder mit Tränengas aus dem Haus ging, weil man immer irgendwie Angst haben musste, was auf die Mappe zu bekommen und jeder noch irgendwelche Quarzsandhandschuhe dabei hatte, konnte ich mich nicht so sehr drüber aufregen. Rudi Völler hat es, glaube ich, ganz richtig formuliert. Ja, nicht so geil, aber auch nicht so schlimm, weil nicht angewandt. Ich weiß nicht, wie du das als Moraltheologe siehst. Was sagst du zu Waffen, mein Lieber?
Oh ja, ich bin jetzt schon ganz erschöpft, weil jetzt muss ich wieder Moraltheologe sein, aber muss ich wirklich in dem Fall, weil auch da habe ich Diskussionen gehabt, weil mit Leuten, die gesagt haben, ja, das kann er seiner Großmutter erzählen, hier Mystery-Paket und das ist doch lächerlich. Wo ich aber denke, es ist doch viel glaubwürdiger, dass das ein Mystery-Paket war, als dass er sich irgendwelchen Taser und Schlagring-Kram kauft, um in der Dortmunder Innenstadt Leute platt zu machen nachts. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es halt auch Lieblingsthema von mir, Unterstellungen finde ich immer unangenehm und ihm zu unterstellen, nein, das hat er doch, jetzt lügt er doch, der hat das doch in Wirklichkeit für sich gekauft und ich würde ihm weder positiv unterstellen, dass er völlig unschuldig ist und da überhaupt nichts damit vorhatte, das wäre verkehrt, aber zu sagen, na, der wollte doch unbedingt, da hat er sich einen Schlagring und Taser und das ist doch so einer, das ist halt noch ekliger. In dem Fall ist es so, wie du sagst, also er hätte natürlich auch eher, weil das schwelt wohl schon ja seit Ende Oktober rum, das Thema, er hätte damit eher auch an die Öffentlichkeit gehen können oder beziehungsweise an seine Vereine und die Nationalmannschaft gehen können, besser gesagt. Und ich finde, der muss seine Strafe zahlen, es ist dumm gelaufen, er hat dafür jetzt auch von allen Seiten Lack bekommen, vom BVB und von der Nationalelf, also vom DFB, aber damit muss auch irgendwie mal gut sein, weil jetzt da irgendwelche Sachen zu rein Geheimnissen, was der nun alles vorhatte mit diesen schlimmen Waffen, ich habe auch wirklich gedacht, der hat einen Panzer bei sich zu Hause gehabt oder was in der Richtung, als ich gehört habe von 450.000 Euro Strafe, da finde ich dann also noch einen Schlagring und Taser nicht schön, jetzt nicht ehrlich gesagt so, dass ich jetzt hinten übergefallen bin, sondern gedacht habe, ja, keine gute Geschichte für ihn. Im Übrigen muss ich sagen, solche Mystery-Pakete, selten eine gute Idee. Also ich habe auch mal einen Kumpel, der hat das auch mal gemacht aus auf Verdacht, der hat auch so Erotikartikel bekommen, die er nicht dringend gebraucht hat. Und ich habe auch mal irgend so ein Video gesehen, wo jemand mehrere Mystery-Pakete gekauft hat, die alle ausgepackt hat und es war wirklich nur Schrott drin. Also es gibt interessanterweise auch in dem Kiosk, der bei mir auch die Postsachen erledigt, also DHL macht, gibt es auch die Möglichkeit, kannst du auch Pakete kaufen, die irgendwie liegen geblieben sind und nicht abgeholt wurden. Da gibt es irgendwie eine rechtliche Grundlage, dass man die nach einer bestimmten Zeit veräußern darf. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Sollte ich vielleicht mal. Vielleicht und dann hier machen wir live Unboxing in der nächsten Folge.
Ah, oh, herrlich. Ich habe schon jetzt Gänsehaut. Wollen
wir das mal machen? Ich kaufe immer so ein Paket und ich packe das in der nächsten
Folge
aus.
Nein, nein.
Doch.
Ja, aber dann ist dann zweimal Fleck weg und Falk-Stadtplan von Bückeburg drin oder so. Ich kann auch nur sagen, macht es nicht, macht keine Mystery-Boxen, zum Beispiel auch keine Mystery-Boxen von Trikotherstellern oder so, von so Trikothändlern. Du denkst dann immer, oh, da ist Matchworn Arsenal von 1998 drin und dann hast du Alkmaar von 2018 unbeflockt. Also das ist in aller Regel eine sehr, sehr große Produktenttäuschung. Und jetzt pass auf, super Überleitung, Produktenttäuschung. Ich bin ja froh, dass nach diesem wunderbaren 6-0 gegen die Slowakei einer endlich mal die Klappe halten sollte. Einer der unangenehmsten Figuren, ich muss das leider Gottes sagen, inzwischen im deutschen Fußball oder in der Fußballmediengesellschaft, nämlich Waldemar Hartmann, inzwischen völlig abgedriftet in Richtung rechtsradikalen Propagandasender NIOS, der sich mal wieder in großer Exegese über den Moralverfall bei der deutschen Nationalelf oder überhaupt beim DFB ausgelassen hat. Und da hören wir mal ganz kurz rein, voller Widerwillen.
Ist mir unerklärlich, warum man mit der Vergangenheit beim DFB abschließen will, wenn man kaum eine positive Zukunft vor sich hat, nur so tut, als ob man eine hätte. Die Zeiten der Weltmeisterschaften, das ist die Vergangenheit des DFB. Das ist die deutsche Fußballvergangenheit. Und jetzt versucht man mit der Änderung eines Logos einen anderen Wind zu erzeugen, andere Meinung zu erzeugen. Es ist völliger Quatsch. Das ist das Erste. Das Zweite, Schwarz-Rot-Gold scheint offenbar den Herren in Frankfurt nicht zu gefallen. Sonst hätten sie ja nicht die Regenbogenarmbinde erfunden. Erst Rudi Völler, als er zurückkehrte, hat die Spielführer, da stand auch noch Spielführer drauf, nicht Captain oder irgendetwas, Schwarz-Rot-Gold erfunden, eingeführt. Bisher wird sie auch getragen. Bin gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Wenn ich Schwarz-Rot-Gold verleugne, verleugne ich die deutsche Fußballvergangenheit.
Also wenn ich da mal darauf eingehen darf, ich sehe Waldemar Hartmanns positive Zukunft auch eher undeutlich. Wann immer er sich da zu Wort meldet, ist es immer eine Katastrophe, weil er immer auch Unrecht hat. Das Ding ist ja, er tut ja jetzt so, als wäre unser Logo im DFB schon immer Schwarz-Rot-Gold gewesen oder hätte Schwarz-Rot-Gold drin gehabt. Das hat der DFB erst 2003 eingeführt, dieses Schwarz-Rot-Gold im Logo. Das heißt, von über 125 Jahren DFB-Geschichte war etwas über 20 Jahre hatten wir Schwarz-Rot-Gold im Logo und genau die von ihm beschworene Fußballvergangenheit, da war das Logo auch schon ohne Schwarz-Rot-Gold. Das kapiert er aber nicht. Es ist immer so anstrengend zu hören, auch weil die Hartmann hat wieder irgendwas gesagt. Ja, und es ist immer sehr schlecht informiert und vor allem das in Zeiten zu sagen, wo wir ein Nationaltrikot haben, wiederum, was total Schwarz-Rot-Gold ist und so zu tun, als die haben bestimmt Probleme mit Schwarz-Rot-Gold. Auch dümmlich und vor allen Dingen schön ist aber, dass er das Wort Spielförder so mag.
Ja.
Spielförder, wichtig auf der Binde, Spielförder.
Das ist ja wirklich erstaunlich, so, naja. Wie es Waldemar Hartmann schafft, immer noch mal den größeren Unsinn zu reden. Leider Gottes eine mental ganz arme Fackel inzwischen, argumentativ wirklich absoluter Bodensatz. Ich möchte dazu eigentlich nur noch eine sagen. Ich saß mit Waldemar Hartmann vor ein paar Jahren mal in einer Diskussion und hinterher nahm der mich so bräsig beiseite und sagte so, ja, Philipp, was ich mich auch immer frage, ist, warum ich eigentlich nicht mehr zu 11-Freunde-Veranstaltungen eingeladen wird. Damals habe ich so gesagt, ja, weiß ich gar nicht, vielleicht bist du aus der Kartei geflogen, aber kann ich heute nur sagen, genau wegen solcher Meinungsbeiträge wird Waldemar Hartmann nicht mehr bei 11-Freunde-Veranstaltungen eingeladen. Also ganz, ganz armer Beitrag meiner Meinung nach, zumal inhaltlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist tatsächlich nichts Neues. Wir blicken jetzt mal in die weiteren Qualifikationsspiele.
Pass auf, vielleicht, Entschuldige, Philipp. Vielleicht können wir an der Stelle einfach auch mal jetzt, um wirklich Missverständnisse auszuräumen, weil jetzt vielleicht wieder Leute sagen, ja, der darf doch wohl seine Meinung sagen, ist da völlig okay. Du darfst komplett der Meinung sein, dass ein Logo mit Schwarz-Rot-Gold des DFB schöner wäre. Aber das immer zu Propagandazwecken heranzuziehen und zu sagen, oh, beim DFB, da haben sie Probleme mit Schwarz-Rot-Gold, die verleugnen unsere Nationalfarben, das ist halt der bräsige Teil des Ganzen. Ne? Also und sich dann bei News hinzusetzen, da eine Nummer draus zu machen, die News dann auch stolz durch alle Kanäle pfeffert, sei der Meinung, das Logo war vorher schöner. Von mir aus gerne. Aber tu nicht so, als wäre das Logo immer schon Schwarz-Rot-Gold gewesen und als wäre das eine ganz schlechte Entwicklung. Und vor allen Dingen, das hat er auch vor dem 6:0 der Deutschen gegen die Slowakei gesagt, als es gerade ganz gut in die Stimmung passte, dass die Zukunft des DFB nicht so rosig ist, würde er jetzt vielleicht auch anders formulieren. Also alles echt, Waldi, Nicht das machen. Also lass es einfach.
So, definitiv sage ich jetzt nochmal, um unser Modewort aus vergangenen Folgen einfach nochmal zu benutzen. So, pass auf. Also, weitere Qualifikationsrunden. Es sind sehr, sehr viele Mannschaften dabei, von denen wir es irgendwie nicht gedacht hätten. Unter anderem gibt es großen Jubel in Irland. Die sind noch nicht wirklich dabei, müssen jetzt, glaube ich, noch in der Qualifikationsrunde gegen Albanien in die Playoffs. Aber es gab unglaublichen Jubel.
Gegen wen?
Gegen Albanien, so nämlich.
Gegen Albanien,
so.
Das gibt's ja nicht. Das, da sind sie wieder.
Ja.
Albanien.
Das gibt es nicht.
Jetzt haben wir aber das Problem, lieber Arndt. Für wen sind wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen eigentlich für die grundsympathischen Iren sein. Der Dubliner Airport hat sich sofort in Troy Parrott Airport umbenannt. Und es war natürlich auch wirklich eine blitzsaubere Leistung gegen die Ungarn, die man ohnehin wegen dieser unfassbaren Meute relativ rechtslastiger Ultras ohnehin nicht so gut leiden kann. Und wegen Orban und wegen tausend anderen Sachen. Drei Tore schossen die Iren durch diesen Troy Parrott. Und das letzte Tor hineingespitzelt am ungarischen Keeper vorbei in der 90. glaube ich, plus 6. Minute, und ganz Irland ist in Jubel ersoffen. Und ich kann nur sagen, ich war auch gerührt. Ich war richtig gerührt, als ich die Bilder gesehen habe.
Ja, also ich wäre trotzdem für Albanien, weil überleg mal, wir können ja auch schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir werden bestimmt während der WM auch eine Menge Podcasts machen. Und stell dir vor, Albanien ist wieder dabei. Es gibt die große Renaissance.
Ja.
Deswegen, also nichts gegen Irland, aber Irland wäre natürlich auch toll. Aber Albanien und vor allen Dingen bei dem Ungarn-Spiel, ich weiß nicht, ob du diese kleine Randnotiz gesehen hast, dass wohl Ungarns Star Szoboszlai, der ja bei Liverpool spielt, sich schon während des Spiels lustig gemacht hat über die irischen Fans und schon so Heulgesten gemacht hat und sonst irgendwas und wird jetzt wirklich durch die sozialen Medien gezogen für das schlechte Karma, was er da sich offenbar erworben hat. Denn nach dem Spiel saß er dann völlig fertig und auch am Rande seiner Nerven auf der Bank und ist so zusammengesunken zu sehen. Und dieses Siegtor für Irland in der 90 plus 5. oder 90 plus 6. war ja auch so sensationell, weil da gewinnen die wirklich mit unglaublicher Anstrengung so einen Kopf, weil du erleiten den Ball weiter und schaffen wirklich fast in der letzten Sekunde noch so ein Spielzug, der auch aussah, als wäre das alles genauso gewollt gewesen, und schaffen damit die Qualifikation. Und Ungarn ist ja nicht in den Playoffs, sondern die sind ganz raus. Also das ist ja eine Dramatik gewesen, wie man sie sich von solchen Spielen nur wünschen kann. Insofern, also ich mag Irland, aber ich glaube, ich hätte gerne wieder Leute mit Albanien-Trikots und ich hätte gerne wieder Albanien in unserem Podcast bei der WM.
Und wir haben außerdem, das darf man nicht vergessen, ein Substitut, ein britisches, weil nämlich die Schotten dabei sind. Die Schotten zum ersten Mal seit 1998. Ich erinnere mich noch sehr, sehr schön an den Song von Del Amitri, Don't Come Home Too Soon, komm bitte nicht zu früh nach Hause, was, glaube ich, für die Schotten immer ganz, ganz wichtig war. 98, die letzte WM bestritten und jetzt endlich wieder dabei, und die Szenen glichen sich, auch in schottischen Pubs die Hölle los. Es gab schottische Konzerte, die dann zwischendurch in der Zugabe unterbrochen werden mussten, weil die Leute total ausgerastet sind, weil gleichzeitig auf dem Fernseher eben dieses 4:2 der Schotten lief. Natürlich, die werden jetzt keine Rolle spielen, die große Überraschungsmannschaft, aber wir erinnern uns an die sangesfreudigen und trinkfreudigen schottischen Fans bei der Euro 2024. Also zumindest so Fan- und fußballkulturell ist das ein echter Gewinn, wenn die Schotten dabei sind.
Ja, es gab ja diesen klassischen Satz immer, der auch immer Gültigkeit hatte, dass die Schotten zu Hause sind, bevor ihre Postkarten ankommen aus dem jeweiligen WM-Veranstaltungsort. Jetzt schreiben sie wahrscheinlich keine Postkarten mehr, aber der Satz ist immer noch richtig. Wir werden das sehen. Ich habe die auch gern dabei. Ich finde auch schön, also britische Mannschaften, je mehr, umso besser, auch wenn es möglicherweise wieder ein größeres Potenzial für Ausschreitungen gibt. Aber die Playoffs werden gut. Der Punkt ist halt wirklich, wir werden dann sehen, wenn die WM dann ganz konkret steht, ob wir uns über dieses Turnier mit 48 Mannschaften dann so fanatisch freuen können. Aber im Moment sieht es erstmal ganz gut aus, weil die Playoffs eben auch wirklich viel Spaß versprechen.
Lieber Arndt, und gerade, das ist wieder typisches köstersches Halbwissen. Eben habe ich noch die Partie gegen Albanien verkündet. Die können ja nicht gegeneinander spielen. Es ist quasi Minus mal Minus ergibt Plus, bedeutet also, es kann Irland dabei sein und Albanien. Aber möglicherweise fliegt Wales raus. Ich weiß es nicht genau. Ich blicke da nicht mehr so richtig dahinter. Ist mir jetzt auch egal. Ich kann nur sagen, möglicherweise haben wir beide dabei, und das wäre doch das Allerschönste. Besoffene Iren und fröhliche Albaner und feiernde Schotten und so weiter und so fort. Was ja erstaunlich ist, dass 16 europäische Mannschaften werden in die USA, Mexiko und Kanada reisen. Das ist ganz schön viel, ne?
Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich viel oder ist das eigentlich wenig, wenn es ein Drittel der Mannschaften ist bei der WM, nur 16, und der europäische Fußball ja schon in der Welt, im Weltranking, im Ranking relativ weit oben steht mit den meisten Mannschaften, die auch mitfahren. Also,
ja.
Aber die anderen 32 sind dann was genau?
Ja, wir haben unter anderem Dick Advocat dabei mit Curaçao, mit Batida de Coco, einer von den Trendgetränken. Kannst du mir mal gar nicht so merken, aber Dick Advocat, der wirklich schon bei jeder Mannschaft auf der ganzen Welt trainiert hat. Ich kann mich noch erinnern, der war doch mal bei Gladbach und dann ging er direkt danach, wenn ich mich hier richtig erinnere, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, danach nach Südkorea und danach zu Zenit Petersburg oder so. Völlig wild. Also Dick Advocat Advokat, hat man immer das Gefühl, Dirk Advokat, Dick Advokat, Small Dick, Big Dick, Dick Advokat, auf jeden Fall hat er, glaube ich, immer wenn er sich überlegt hat, wo will ich denn als nächstes arbeiten, einfach mal mit dem Finger auf den Dirke Weltatlas irgendwo wild getippt und da hat er dann angefangen zu trainieren. Der ist dabei, Kapverden sind dabei, natürlich die Teilnehmermannschaften, also die Gastgebermannschaften sind dabei und viele, viele, viele mehr. Jetzt aber, lieber Arndt, wir müssen über Österreich reden.
Ja.
Über Österreich, weil der Jubel im Praterstadion war umfassend, weil Gregoritsch das 1:1 gemacht hat. Nach einem Lattentreffer hat er ihn reingehämmert und Österreich ersoff im Jubel.
Baumgartner, Sapica, jetzt kommt der Pass. Gute Flanke, die geht durch an die Latte, Vasil, und dann kommt einer und es ist Michael Gregoritsch.
Ja, also ein 1:1 hat gereicht für Österreich, um fest dabei zu sein, zum ersten Mal seit im Moment 27 und dann im Jahr der WM 28 Jahren. Das ist also eine richtig lange Spanne. Das Tolle ist ja wirklich, wenn du dir den österreichischen Kader anguckst, wie viele bekannte Spieler dabei sind. Irgendeiner hat gestern in der Zusammenfassung gesagt, das ist fast wie eine Bundesliga-All-Star-Mannschaft. Viele Bundesligaspieler oder auch ehemalige Bundesligaspieler. Also es wird, ich freue mich drauf. Ich finde toll, die bei der WM zu sehen. Das ist, wie du eingangs gesagt hast, Leiwand. Und da musst du, glaube ich, nochmal einsetzen.
Da muss ich nochmal einsetzen, weil Leiwand, zunächst einmal können wir nochmal darauf hinweisen, dass es in Österreich ja so ist, das habe ich mir mal erklären lassen von einem Kollegen vom Ballesterer, dass diese WM-Teilnehmermannschaften schon sowas sind wie in Deutschland WM-Siegermannschaften. Also die legendäre 78er-Elf, die legendäre 98er-Elf, die werden schon in Österreich gefeiert wie hierzulande Titelträger. Und ich habe noch mal ganz kurz reingeschaut, wer einfach 98 dabei war. Und es sind nur großartige Leute. Dein Bremer Kollege Andi Herzog war dabei. Ja. Wolfgang Feiersinger, ein 36-jähriger Torwart namens Knaller.
Ja.
Dann gab's Toni Pfeffer. Und ich muss ja sagen, bei Toni Pfeffer, ich kann nicht an diese WM 98 denken, sondern immer nur an sein legendäres Halbzeitinterview, als Österreich, glaube ich, 0:9 gegen die Spanier verlor. Und in der Halbzeit stand es schon 0:5. Und ein ORF-Reporter kam angewanzt und wollte unbedingt von Toni Pfeffer nochmal wissen, was denn jetzt passieren muss. Und wir hören nochmal ganz kurz rein, weil es, glaube ich, eines der legendärsten österreichischen Interviews überhaupt ist.
0:5, Sie sind ein routinierter Spieler, Sie haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen?
Naja, hoch werden wir es nimmer gewinnen, das ist einmal klar.
Ja, hoch werden wir es nimmer gewinnen, das ist einmal klar. Und was das Schöne ist, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet auf Österreich und darauf, wie diese Leute auch alle reden. Und da bin ich gestolpert, das ist ja auch ein Rabbit Hole, also ist ja quasi etwas, woran man sich richtig vertiefen kann. Wusstet ihr, dass es das Mädlinger L gibt?
Nein.
Ja.
Ist eben nicht?
Ja, das ist das Meidlinger L, ist entstanden in Favoriten oder in Meidling, also zwei Wiener Stadtbezirke, wo tschechische Ziegeleiarbeiter möglicherweise ihren Dialekt oder ihre Sprache gekreuzt haben mit allerlei bajuwarischen Sachen. Und es gibt bei Wikipedia eine ganz wunderbare Hörprobe vom Meidlinger L. Und das hören wir uns mal kurz an.
Hörprobe zum Meidlinger L. Meidling, Leiwand, Lustig, Blut, Blech, Bläder, Lavendel, Donald, Julius.
Herrlich, oder?
Lavendel. Darf ich vielleicht zum Vergleich nochmal Speckdehne hören?
Speckdehne.
Nochmal?
Speckdehne.
Speckdehne.
Ja, Speckdehne haben wir auch. Was sag ich mit Speckdehnen? Sind die auch in den Playoffs jetzt?
Ich glaube, die Dänen sind in den Playoffs. Sie hätten, glaube ich, nur ein 1:1 gebraucht, haben dann aber, glaube ich, verloren in letzter Zeit. War das dann gegen die Schotten oder gegen wen war das noch?
Ja, gegen die Schotten.
Kommt durcheinander. Ja, gegen die Schotten. Haben sie verloren. Das ist ein bisschen schade, weil die Dänen habe ich auch immer sehr, sehr gerne dabei. In die Dänen habe ich mich verliebt bei der Euro 84 mit Preben Elkjær Larsen und Laudrup. Ich glaube, damals noch Michael Laudrup.
Die große Mannschaft.
Ja, die große Mannschaft von Sepp Piontek. Genau, Sepp Piontek. Also, was ich nur sagen wollte, ist, die Österreicher gefallen mir sehr gut. Und man muss ja auch mal sagen, Ralf Rangnick, der ja schon ganz kurz vor der Ablösung war, gab es großen Ärger beim ORF. Quatsch, beim ORF, beim ÖFB. Das ist ja, man kommt ja auch durcheinander. Beim ÖFB gab es großen Ärger, weil er zu viel Macht wollte. Und jetzt hat er die Österreicher zum ersten Mal wieder zur WM geführt. Ich gönne es ihnen. Ich gönne es ihnen sehr.
Ja, bei Ralf Rangnick ist doch die interessante Geschichte. Der war doch letztens noch mal Laden, hatte irgendwas mit dem Bein und ist dann mit so einem E-Bike über den Rasen gefahren, wo alle lustig gesagt haben, ah, guck mal, lustig, ich fahre mit dem E-Bike über den Rasen. Und dann habe ich mal geguckt, das ist ein Sponsor von ihm. Also der ist mit so einem E-Bike-Hersteller. Wahrscheinlich hat er die Beinverletzung nur vorgetäuscht, um mit dem E-Bike über den Rasen fahren zu können bei einem großen Spiel.
Ach komm, aber das ist doch großartig.
Aber gut, das kann er bei der WM dann auch machen.
Ich find's großartig.
Ja.
Ich find's großartig.
Aber das L, das muss ich mir mal drauf schaffen.
Das Mädlinger L. Leiwand. Und man kann es sich sehr, sehr gut nochmal in freier Wildbahn anhören. Hans Krankl wurde doch irgendwann mal auch von einem vorwitzigen ORF-Reporter gefragt, wie es ihm geht. Und er wollte dann absolut nichts sagen. Und dann sagte der ORF-Reporter ganz hilflos, jetzt sag halt was, Hans. Und dann sagt er, YouTube, Murken, Donauinsel. Und ich glaube, das ist genau das Meidlinger L. Das ist das Meidlinger L. Lavendel. Lavendel.
Kannst du nochmal einspielen, bitte? Ich möchte es einmal hören, um es mir einzuprägen.
Ja, bitte.
Meidling. Lavend. Lustig. Blut. Ja. Blech. Ja. Blätter. Ja. Lavendel. Ja. Donald. Ja. Julius.
Julius. Ja. Ja.
Und jetzt gerne noch zum Vergleich, zum direkten Vergleich noch dreimal, bitte noch dreimal den Speckdehnen.
Speckdehner. Speckdehner. Speckdehner.
So, jetzt können wir wieder zum Thema übergehen.
Jetzt können wir zum Thema übergehen. Um jetzt nochmal zu einem anderen, zu einem heiklen, zu einem sicherheitspolitischen Thema zu kommen. Es gab ja Befürchtungen der Leipziger Polizei, dass das abendliche Länderspiel zwischen Deutschland und der Slowakei möglicherweise auch nochmal von Fanprotesten überrascht und überschattet werden würden. Die Fans hatten das nämlich angekündigt. Es hatte nämlich am Vormittag in dieser Stadt in Leipzig eine große Demonstration gegeben von Polizeiangaben 8.000, Veranstalterangaben 20.000 Anhängern. Ultras waren durch die Straßen gezogen aus über 50 Clubs aus Bundesliga, Zweiter Liga, Dritter Liga, Vierter Liga, die alle gegen die drohenden Beschlüsse der Innenministerkonferenz im Dezember protestieren wollten. Es ist nämlich eine ganze Menge, ich bringe das nur mal kurz in drei Spiegelstrichen auf den Punkt, eine ganze Menge im Schwange. Da geht es einerseits darum, dass es eine bundesweite Stadionverbotskommission geben soll, die in Zukunft ja letztlich wie frisch gesäten Samen auf dem Rasen willkürlich Stadionverbote verteilen kann. Es soll Gesichtsscanner, es soll mehr personalisierte Einlasstickets geben und es soll tatsächlich noch mehr Möglichkeiten geben, Repressionen, Überwachungen und so weiter und so fort der Fans durch die Polizei bewerkstelligen zu können. Das alles hat die Fans auf die Barrikaden gebracht und es war, muss ich sagen, eine beeindruckende Demonstration, denn da sind Leute miteinander marschiert, deren Rivalität nicht zu unterschätzen ist. Man hat Hansa-Fans neben Dresdner-Fans gesehen, man hat Herthaner und Unioner, man hat Schalker, Dortmunder und so weiter gesehen, die da waren. Wir halten einfach mal fest, das war wirklich ein beeindruckendes Zeugnis, eine beeindruckende Willenskundgebung. Und es ist natürlich auch die Frage, lieber Arndt, du hast ja die 80er, die 90er, die 70er in den Stadien erlebt. Man muss doch auch einfach mal feststellen, man begibt sich doch nicht in Lebensgefahr, wenn man in ein deutsches Stadion geht. Man ist doch kein Sicherheitsrisiko.
Ich bin ein bisschen froh, dass du nicht gesagt hast, ich hätte die 60er auch schon im Stadion erlebt. nein, es ist immer die Gratwanderung. Wie gesagt, ich sitze ja in Bremen in der Sprecherkabine, da sitze ich ohnehin abgeschottet und neben mir ist irgendwo die Polizeizentrale und so weiter. Das heißt, ich kriege schon immer mit, wenn da irgendwelche Unruhe entsteht, weil in Blocks gezündelt wird. Ich habe großes Verständnis dafür, dass eingegriffen wird, wenn Leute sich gefährden, sich oder andere. Es gab zum Beispiel im Weserstadion früher ja einen beschissenen Gästeblock, wo du immer so ein Vordach hattest, wo dann im Oberrang Leute draufgeklettert sind, um ihre Fahnen festzubinden. Das Vordach war aber nur für 80 Kilogramm oder so tragfähig. Deswegen mussten wir bei jedem Spiel durchsagen, Leute, geht nicht auf dieses Vordach, sonst fallt ihr da vielleicht runter und unter euch 8 Meter tiefer sind ja auch noch Leute. Und dann mussten teilweise der Block da drunter geräumt werden, weil da Leute auf diesem Vordach rumgetanzt sind. Da habe ich alles Verständnis der Welt, dass man da eingreifen muss. Aber es gibt eben im Moment, oder was heißt im Moment, es gibt seit vielen Jahren keinen adäquaten Umgang mit Pyrotechnik, weil man natürlich unterscheiden muss zwischen Pyrotechnik, also wo irgendwelche komplett hirnbefreiten Menschen Leuchtkugeln in irgendwelche anderen Blocks ballern oder Raketen, ne? Dagegen musst du vorgehen, aber alleine gegen optische Dinge, die gut aussehen und die niemanden gefährden, da musst du halt wirklich unterscheiden. Du hast halt auch diese schwierige Situation, dann wird gesagt, ja, das Problem ist, die Polizei weiß gar nicht, wie sie da handeln soll, weil wenn die in den Block gehen, eskaliert es erst recht, also kann man da gar nicht eingreifen, dann werden Durchsagen gemacht, von denen man weiß, dass sie nichts bringen, also es gibt da eine ganz große Schieflage, die einfach gelöst werden muss und wo es im Moment niemanden gibt, der die große Idee hat, wie man sowas lösen kann. Und deswegen wird dann mit Kollektivstrafen gearbeitet, deswegen wird dann eben mit der Gießkanne hantiert, was so Bestrafungen angeht und so weiter. Und da wird dann halt völlig zu Recht gesagt, Kollektivstrafen lehnen wir ab, wird von den meisten Vereinen auch so nicht verfolgt. Also es ist einfach alles in Unordnung und es muss irgendwie mal eine wirklich für alle Seiten greifbare Regel rein, die das Ganze reglementiert und zwar auf eine Art und Weise, die zukunftsweisend auch eine Lösung bietet einfach.
Was ich ja wirklich verwunderlich finde, ist, dass die Politik eigentlich immer wieder auf die gleichen Mechanismen zurückfällt, nämlich Law and Order, Knüppel aus dem Sack, es müssen jetzt noch mehr Vorschriften, noch mehr Überwachung, noch mehr KI, noch mehr Gesichtserkennung, noch mehr personalisierte Tickets rein. Obwohl in den letzten 10, 20 Jahren sich genau diese Mittel als völlig unwirksam erwiesen haben. Es ist wieder einmal so, dass es eine Art Geheimdiplomatie zwischen dem DFB und der DFL einerseits und der Politik und der Polizei andererseits gibt. Diejenigen, die wirklich vor Ort auch für ein besseres Verhältnis der Fans zu den Vereinen und in den Stadien kämpfen, nämlich beispielsweise Fanorganisationen, Fanprojekte werden wieder außen vor gelassen. Es gibt wirklich nur Geheimwissenschaft. Es ist erstaunlich, dass die Innenminister nicht in der Lage sind, sowas offen zu kommunizieren und auch in einen öffentlichen Bürgerdialog einzupflegen. Ich finde es gut, dass das Ganze jetzt veröffentlicht worden ist, rechtzeitig. Es sind ja nur noch ein paar Wochen bis zu dieser Innenministerkonferenz hin. Und man muss eben auch sagen, dass diese Innenminister Sicherheitspolitik in Fußballstadien inzwischen als ihren Fetisch haben. Also ich glaube, wenn es ein BDSM-Studio gäbe für Innenminister, dann wären Fußballfans, glaube ich, die Rollenpartner. Ich habe mal nachgeschaut, also in diesen Konferenzbeschlüssen ab 2007 tauchen die immer wieder auf zwischen linksextremen Steinewerfern und Salafisten, immer Fußballfans. Und ich habe das Gefühl, dass Fußballstadien inzwischen das Austobefeld für neue Überwachungsfantasien seitens der Politik sind. Und ich bin der Meinung, dass das unbedingt, bevor es solche Beschlüsse gibt, in einen öffentlichen Dialog gehört, dass die Innenminister sich rechtfertigen, dass sie sich auch mal dazu äußern, dass die CIS, also diese Zentralstelle zur Erfassung von fußballspezifischen Strafsachen, dass diese Zahlen zurückgegangen sind, darüber kein Wort oder es wird einem Softwarefehler erklärt und Ähnlichem. Also will nur sagen, es braucht einen öffentlichen Dialog und es braucht vor allen Dingen eine Plausibilität, die die Innenminister erstmal darlegen müssen. Es ist ja auch so, das hast du ja auch ganz richtig gesagt, Arndt, diese Pyrotechnik, die wirst du auch nicht durch personalisierte Tickets oder durch mehr Kontrolle in den Stadien und um die Stadien herum in den Griff bekommen. Das versucht man seit 20 Jahren. Dann lass uns doch lieber einen Dialog in Gang bringen, wo man sich überlegt, wie können Fankurven selber verantwortlich damit umgehen. Es gibt ja Leitsätze wie Pyro verlässt nicht die Hand, soll heißen, du ballerst keine Leuchtraketen in andere Blöcke, du schmeißt keine Kanonenschläge aufs Spielfeld oder in den umlaufenden Ringen, wie wir es beim Pokalfinale jetzt öfter mal erlebt haben in den letzten Jahren. Also das liegt alles auf dem Tisch, was man tun kann, aber die Politik ignoriert es.
Ja, aber wichtig ist eben auch immer, um jetzt die andere Seite auch darzustellen, mir ist auch mal wichtig, dass man in dem Fall auch ein Bewusstsein schafft, dass natürlich die Fanszene auch unbedingt in der Notwendigkeit steht, sich als seriöse Verhandlungspartner dann zu zeigen, wenn man denn verhandelt. Ne? Da muss aber klar sein, Leute, wenn wir Regeln treffen, würden wir die auch einhalten, aber wir möchten gerne Regeln, mit denen wir alle arbeiten können. Das wäre eben auch wichtig, ne? Dass die Fanszene auch verkörpert. Leute, wenn wir uns auf irgendwas einigen mit uns, könnt ihr dann rechnen, weil wir sind dann so erwachsen und so verantwortungsbewusst, dass wir auch niemanden gefährden wollen und dass wir dann diese Regeln auch respektieren würden, wenn sie denn einvernehmlich getroffen werden. Das wäre auch wichtig.
Das ist definitiv keine Einbahnstraße. Ich glaube aber, dass die Art des Dialoges erstmal wichtig ist. Wenn ich mir so die letzten 30 Jahre angucken, dann kann ich nur feststellen, dass es in aller Regel immer auch daran gemangelt hat, dass beispielsweise Politik und Polizei in der Lage waren, einigermaßen auf Augenhöhe mit den Anhängern zu sprechen. Das hat immer was Paternalistisches, das hat immer etwas von oben herab. Wenn man sich nochmal anguckt, das war ja vor ein paar Wochen oder Monaten, wo Friedrich Merz auf diesem DFL-Empfang abschätzig über Fußballfans und Fußballkultur geredet hat.
War der nicht auf einem BDSM-Empfang?
Der war auf einem BDSM-DFL-Empfang. Das sind ja zwei zusammenarbeitende, kooperierende Organisationen. Diese Lack- und Leder-Convention, auf der Friedrich Merz da war, da hat er auf jeden Fall verkündet, dass ja man sich das angucken müsste und wir bekommen das auch irgendwie in den Griff, was die Fans da veranstalten. Fans nur als Sicherheitsrisiko, nur als Leute, die Ärger machen, die den Ablauf stören, die das friedliche Spiel stören, zu betrachten, das ist so ein Denken aus den Nullerjahren, es ist gleichzeitig ein sich verschärfendes Denken, weil es natürlich inzwischen so 100.000 Möglichkeiten gibt, wie du digital die Leute überwachen kannst mit Gesichtsscannern. Man sollte sich einfach mal klar sein, auch aus der Politik, wie leichtfertig man mit einem großen Kulturgut umgeht. Alle Leute aus Spanien, aus England, aus Italien beneiden uns für das, was in Deutschland ist. Lebendige Fankultur, Identifikation, Fans und Mitglieder und überhaupt Leute, die an aktiver Fußballkultur interessiert sind, als Sicherheitsrisiko zu betrachten. Das wird sich rächen und das macht diese Kultur kaputt. Und ich glaube, es ist gut, dass die Leute dagegen aufgestanden sind. Und es gab während der Fandemo ja auch ein paar wirklich skurrile und gleichzeitig ermutigende Zeichen. Dann sah man zum Beispiel diesen riesigen Dresdner Block, der angereist war, ob das 500, 600, 700 Leute waren. Und dann sahst du, wie die Szene von Hansa Rostock seitwärts an denen vorbeiging und wie die sich so belauert haben und gleichzeitig amüsiert waren, dass da zwei Szenen, die sich sonst ganz gerne auch mal auf die Nase hauen, dass diese beiden Szenen sehr, sehr friedlich miteinander umgegangen sind. Das hat dann eben auch gezeigt, wie manchmal auch Vorurteile Lügen gestraft werden. Vorher hatte ja auch die Polizei Wasserwerfer und Räumpanzer angekündigt und die standen einfach nur nutzlos rum. Also es war ein ermutigendes Zeichen, muss man man sagen, diese Fan-Demonstration.
Also warten wir, Philipp, am nächsten Bundesligaspieltag wieder auf Protestaktionen, die wir auch sehen werden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zumindest durch transparente und möglicherweise auch durch fantasievolle Aktionen zustande kommen wird. Man muss keine Angst haben, auch wenn manch ein Polizist dann doch etwas unruhig schlafen wird, dass es da Randale geben wird. Man hat ja beim Investorenstreit gesehen, dass die Fanszenen in der Lage sind, sehr, sehr kreativ zu protestieren, ohne dass man sich da gleich aufs Maul haut. Aber ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, die Fans sind auch in der Verantwortung. Die müssen sich als quasi seriöser Geschäftspartner, Gesprächspartner, wenn du solche Deals machst, dann erweisen. Aber ich glaube, das Wichtigste, und da ist jetzt die Politik in der Pflicht, ist der Dialog. Und das sind keine Beschlüsse auf einer Innenministerkonferenz.
Schauen wir doch mal auf den nächsten Spieltag sportlich. Ich habe übrigens überlegt, weißt du, übrigens, Dries Röllwink hat übrigens Geburtstag, mein lieber Freund, und feiert am Freitagabend. Ich überlege aber, das abzusagen, damit ich in Ruhe Mainz gegen Hoffenheim gucken kann am Freitagabend.
Wahrscheinlich
werde ich hingehen. Dries! An der Stelle. Dann haben wir Bayern gegen Freiburg am Samstag, dann haben wir das Spitzenspiel 3-4 Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Wir haben den VfL Wolfsburg nach der Trainerentlassung gegen Bayer Leverkusen. Wir haben Sandro Wagner unter Druck zu Hause gegen den HSV, wo er wahrscheinlich an einem Befreiungsschlag arbeitet. Wir sind gespannt, ob der kommt. Und am Samstag, das ist aus meiner Sicht ganz interessant, spielt Werder nach einer kleinen Serie von ungeschlagenen Spielen bei RB Leipzig gegen den Ex-Trainer Ole Werner. Und da wurde in diesen Tagen mal wieder rausgekramt, ein Satz, den Ole Werner gesagt hat über Traditionsvereine und Nicht-Traditionsvereine und warum er viel lieber bei einem Traditionsverein arbeitet. Das war also, bevor er bei Leipzig angeheuert hat. Und da hat er das hier gesagt.
Ich arbeite lieber bei einem Verein, der emotional ist, der fordernd ist, der eine große Historie hat, wo das Stadion voll ist, wo der Gäste-Fanblock voll ist, wo es auch mal auf den Deckel gibt, wenn es nicht läuft.
Ole Werner, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und wir denken natürlich immer sehr, sehr gerne an diese wunderbare, demütigende Situation zurück. Also Ole Werner vor Saisonbeginn in sämtliche verfügbaren RB Leipzig-Fanklamotten gepackt wurde. Insbesondere noch mit einer wunderbaren Red Bull-Deppenmütze, die er auch noch aufziehen musste. Zumindest das hätte ich mir doch vertraglich zusichern lassen, dass ich diese Klamotten nicht anziehen muss. Aber wir sehen ja auch mal neidlos, dass er durchaus erfolgreiche Arbeit macht. Aber es wird schwer. Es wird schwer gegen Werder Bremen. Und ich bin mir auch mal sehr, sehr gespannt, wie Dortmund gegen Stuttgart ausgeht. Ich bin mir sicher, dass Adeyemi das möglicherweise durch den Einsatz eines Elektroschockers im Strafraum entscheiden wird. Stell mal vor, du hast plötzlich einen Gegenspieler, der zusammensinkt, und Adeyemi hat einen Taser benutzt. Wie ist eigentlich Taser? Sind Taser die, die man aus 3 Metern Entfernung, wo die Leute dann anfangen zu zittern? Das sieht man so aus amerikanischen Cop-Videos gerne, ne?
Ja, in amerikanischen Cop-Videos werden die da einem doch immer an die Halsschlagader gehalten, so, um das besonders brutal aussehen zu lassen. Ich weiß gar nicht, aus welcher Entfernung man tasern kann. Müssen wir Karim Adeyemi fragen. Wobei, der hat ihn ja auch nicht ausgepackt, insofern.
So nämlich.
So, ja. Ich finde mal, jetzt kommen wir mal hierzu.
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein. Fein.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Westfalia Herne diesmal dran war. Und Philipp, zunächst mal die Frage an dich. Ich war ja noch nie im Schloss Strünkede. Du aber schon.
Es ist wunderschön da. Ich war 2-mal zu Auswärtsspielen von Arminia Bielefeld da, Oberliga Westfalen. Da muss man immer aufpassen, weil sehr, sehr viele Schalker unterwegs sind von der Gelsenszene, die einem da damals auch sehr, sehr gerne aufs Maul hauen wollte. Ich weiß auch, werde ich nie vergessen, wo 2 Hooligans eben neben mir standen und ich war der 3. Relevante. Und dann sollte es was aufs Maul geben. Das habe ich in Bochum ebenfalls schon mal erlebt und in Marlhöld. Also immer viele Schalker und viele Bochumer unterwegs. Und ansonsten ist es wunderschönes Stadion. Leider Gottes haben sie die großartige Haupttribüne, die überdachte, abgerissen, weil die, glaube ich, instabil war, oder Gerrit Staczewski hat sich mal per Klimmzug dran gehängt, oder die Pott-Originale haben das Ganze verwüstet. Ich weiß es nicht genau. Ich kann nur sagen, es ist ein wunderschönes Stadion. Sehr viele alte, verbitterte Rentner. Lohnt sich immer, Schloss Strünkede zu besuchen.
Stadion am Schloss Strünkede heißt es offiziell, und bei Wikipedia steht es noch mit 32.000 Zuschauern Kapazität. Das kann aber nicht mehr stimmen. Aber es ist auf jeden Fall ein altehrwürdiger Verein mit ganz, ganz viel Geschichte, und deswegen wird die Rubrik heute auch ein bisschen länger als sonst. Wir fangen mal an. Die sind also 1904 gegründet worden im Rittersaal von Schloss Strünkede von 16 jungen Männern und waren dann ein Verein, der so vorm Krieg mal weiter oben, mal weiter unten gespielt hat, meistens weiter oben, und nach dem Krieg durften sie sich aber erstmal nicht neu konstituieren. Das Stadion durfte auch nicht benutzt werden, weil ihr Präsident ein strammer Nazi war, Präsident Kracht. Und das haben dann die Alliierten dann verboten, dass der Verein in Aktion tritt. Aber 1954, da sind sie dann wieder in die Oberliga eingezogen und waren dann also bis 1963 erstklassig, bis kurz vor der Bundesliga, und haben große Feiertage erlebt. Sie waren unter anderem 1959 Meister der Oberliga West, also der höchsten Spielklasse, und haben dann kurz vorher einen Feiertag erlebt mit einem damals sensationellen 3-0 gegen den deutschen Meister Schalke 04.
In Herne hat man besonderen Grund, den Stadionhelden wie Nationaltorwart Tilkowski nachzueifern. Denn die Westfalia, gegen die Schalke 04 weiße Hosen antrat, ist die Sensationsmannschaft der Oberliga West. Bislang in weiten Kreisen fast unbekannt, spielte sie alles in Grund und Boden. Auch der deutsche Meister hatte in Herne nichts zu bestellen. In der ersten Halbzeit ging Westfalia durch Burkhardt mit 1:0 in Führung. Eine schlechte Abwehr nutzte Burkhardt zum 2:0. Und schließlich verwandelte Clement eine Vorlage zum 3:0 für Westfalia Herne.
So, dann hat der Verein, aber dann hat den Verein so ein bisschen den Mut verlassen und sie waren dann in der Oberliga ein paar Jahre nicht mehr ganz so dominant und nicht mehr ganz so gut. Und dann hat der Verein nicht den Mumm gehabt, sich für die Bundesliga zu bewerben. Und sie haben gesagt, nee, Bundesliga zu großes Risiko, machen wir mal nicht. Und ist dann in der Regionalliga gelandet und dann so ein bisschen auch unter Ferner Liefen immer zweitklassig gewesen, dann auch zwischendurch drittklassig gewesen. Und dann haben sie aber in den 70ern eine große Renaissance gestartet, die sich unter anderem auch musikalisch äußerte in Gestalt einer ganz tollen Schallplatte von Peter Kronsbein. Eine Schallplatte, die übrigens unser lieber Freund Christoph Biermann in einem Artikel mal gewürdigt hat, der wohl als Kind und als Jugendlicher zur Westfalia gegangen ist. Der meint, es war immer besonders toll, wenn aus den plärrenden Lautsprechern dieses Lied kam.
Wir gehen am Sonntagnachmittag zu unserer Westfalia.
Und das Tolle ist, in der Strophe von Peter Kronsbein, einem in Herne wohl weltberühmten Interpreten, taucht Elf Freunde auf.
An der Ritterfeste spielen die Westfalen. Und es füllt sich das Fußballstadion. Wenn Elf Freunde ganz im großen Angriff blasen, ist der Beifall der verdiente Lohn.
Und dieser Song sollte so ein bisschen auch einen Siegeszug begleiten in den späten 70er Jahren, der den Verein erst in die zweite Liga führte und dann sogar in die Bundesliga führen sollte. Und jetzt beginnt aber eine ganz bewegte Geschichte, und zwar ein legendärer Skandal um Erhard Goldbach, einen Schwerstkriminellen. Der Präsident wurde von Westfalia Herne und der Westfalia Herne nicht weniger als zum deutschen Meister machen wollte.
Goldbachs größter Traum ist zugleich sein teuerstes Hobby. Er will seinen Fußballverein Westfalia Goldin Herne zur deutschen Meisterschaft führen, obwohl der noch in der Amateurliga spielt. Koste es, was es wolle.
Erhard Goldbach ist bis heute, also ist er mal ehemaliger Präsident von Westfalia Herne, bis heute Urheber des größten Steuerskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er hatte ein Tankstellenimperium namens Goldin, hießen die Tankstellen, und hat unter anderem dann erwirkt, dass der Verein auch nicht mehr SC Westfalia Herne hieß, sondern SCW Goldin Herne. Und er hat im größten Teil das so gehandhabt, dass er in seinen Benzinspeichern einfach ganz viel Benzin, ich sage das jetzt mal laienhaft, nicht deklariert hat. Dadurch hatte er ganz viel schwarzes Benzin und konnte dadurch Benzin ganz billig anbieten und hatte dann so den Ruf, dass bei ihm Benzin immer 2 Pfennig billiger ist als bei allen anderen Tankstellen. Konnte natürlich nicht funktionieren. So hat er aber ganz viel Erlös gemacht und das hat er dann in Millionenhöhe in Westfalia Herne reingepumpt in den Verein und wollte also unbedingt in die Bundesliga. Er hat dann auch Spieler, namhafte Spieler geholt von Schalke 04 unter anderem mit sehr, sehr guten Gehaltsmodellen.
Um ganz nach oben zu kommen, jagt er sogar den großen Bundesliga-Clubs Spitzenspieler ab.
Da hatten wir den Beverhof ehemals Schalke gekauft und ich sag, komm, jetzt fahren wir zum Goldbach und dann wollen wir mal hören. Sagst ihm deine Gehaltsvorstellung. Und dann kam er raus und lachte, stieg bei mir ins Auto ein, wir fuhren weg. Sagt er, jetzt habe ich mehr gekriegt, wie ich haben wollte.
Und weil das alles nicht gut gehen konnte, ist dann auch Erhard Goldbach als Präsident von Westfalia Herne nicht im Fußball-Olymp gelandet, sondern in Aktenzeichen XY.
Es geht zwar um einen Deutschen, aber er hält sich heute Abend möglicherweise in der Schweiz auf. Bitte, Konrad Tenz.
Der Beschuldigte hat unter anderem in den letzten Wochen mit dem Zusammenbruch der Goldin-Tankstellen Schlagzeilen gemacht. Er heißt Erhard Goldbach. Der Gesuchte ist 51 Jahre alt und 178 Zentimeter groß.
So, ging also alles nicht gut, endete dann in einem Abstieg und der ging zunächst ins Bodenlose. Also der Verein ist nicht nur nicht aufgestiegen, sondern dann richtig den Bach runtergegangen. Ein Verein, der wirklich prominente Trainer hatte wie Fritz Langner und prominente Spieler wie Hans Tilkowski und Helmut Benthaus, Michael Steinbrecher später, Sönke Wortmann hat gespielt bei Westfalia Herne. Und sie haben dann wirklich sich abgezappelt, wirklich sind in Insolvenzen reingerutscht. Unter anderem haben sie mal eine Renaissance gehabt, da haben sie sich 2006 qualifiziert für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Und da haben sie gegen Erzgebirge Aue gespielt. Und da hat unser treuer Leser Daniel von Bruch, wo wir uns gefragt haben, ist das eigentlich der Sohn von Gerd von Bruch, dem ehemaligen Gladbacher Trainer? Daniel, das kannst du uns vielleicht mal schreiben, ob es da ein Verwandtschaftsverhältnis gibt. Der war mal engagiert bei Westfalia Herne und hat uns unter anderem darauf hingewiesen, dass es bei dem Pokalspiel 2006 einen großartigen Song gab von einer Band namens Trio Poseidon, der im Stadion gespielt wurde vor 8000 Zuschauern. Und zwar mit dem Untertitel Haue für Aue.
DFB-Pokal und Herne.
Am Ende gab es vor 8000 Zuschauern im Stadion am Schloss Strunkede eine knappe 1:2 Niederlage. Und das Tor für Herne schoss ein damals sehr verehrter Torjäger namens Sami El Nunu. Der hat zwischendurch das 1:1 geschossen, wurde dann 1:2 verloren. Dann, wie gesagt, Insolvenzen und so weiter. Es gab sogar irgendwann mal eine Aktion, da konnte man per Crowdfunding, konnte man Trikotsponsor werden von Westfalia Herne. Und zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, wurde Trikotsponsor. Wir stehen also ganz klein auf diesem, falls das Trikot jemand hat, sucht bald. Da steht, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs drauf. Die Insolvenz wurde dann am Ende 2019 nochmal beantragt, wurde dann überwunden. Und jetzt ist der Verein in etwas sichererem Fahrwasser, spielt in der Westfalenliga, ist da, glaube ich, Staffel 2, ist da Tabellenneunter im Moment, also jenseits von Gut und Böse. Das ist so die Gegenwart von Westfalia Herne. Ein sehr, sehr bunter Verein. Und was ich unbedingt noch prüfen möchte, ist, dass unter anderem dieses eins der berühmtesten Fußballzitate von Willi Lippens, nämlich wo er vom Platz gestellt wird, weil er dem Schiedsrichter gesagt hat, auf dessen Worte, ich verwarne Ihnen, ich danke Sie, das soll in einem Spiel Westfalia Herne gegen Gophers Essen gewesen sein, 1965. Und ich prüfe jetzt mal, ob das ein Hoax ist oder ob es das wirklich gegeben hat. Bis zur nächsten Folge prüfe ich das. Westfalia Herne, Grüße gehen raus, wie man so sagt.
Und alles sind erlaubt im Tor. Westfalia noch ein Tor.
Ja, Grüße gehen raus. Und ich habe auch wirklich nur warmherzige Erinnerungen. Einerseits an die Besuche beim Schloss Strünkede. Der Kollege Christoph Biermann, der inzwischen dann ja zum VfL Bochum auch abgewandert ist, glaube ich, weil das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, Anhänger von Westfalia Herne zu sein, ist aber mit seinem Papa immer dorthin gegangen. Eine ganz, ganz rührende Story. Und ich glaube, es gibt relativ viele. Und ich habe mich immer gefragt, ob Westfalia Herne so eine Mannschaft ist, wenn die mal wieder Erfolg hätten, wenn die jetzt Oberliga, Regionalliga, zweite Liga, dritte Liga würden, ob es dann so einen Herne-Fieber gäbe, ob es dann möglicherweise in Herne und Wanne-Eickel und Bottrop möglicherweise viele alte Westfalia-Anhänger gäbe, die da wieder hingehen würden. Man würde es ihnen natürlich sehr, sehr wünschen, denn es ist eigentlich Ruhrgebietskultur at its best. Ich kann in diesem Zusammenhang immer auch nur empfehlen, es gibt meine etwas ältere Dokumentation, die heißt, glaube ich, Im Westen geht die Sonne auf. Da geht es um diese ganzen untergegangenen Ruhrgebietsclubs. Sehr, sehr schön erzählt. Da geht es auch um Sodingen, um Westfalia Herne und andere. Also das kann man auch nur empfehlen. Geht mal dorthin. Support your local football club, heißt es ja immer. Bei Westfalia Herne lohnt es sich ganz besonders.
Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich als Kind den Namen auch toll fand, Westfalia Herne, weil das ist so ein Vereinsnamen, wie es den so kein zweites Mal gibt. Und ich hatte ein altes Fußballbuch von meinem großen Bruder. Das war so, aber noch eine etwas ältere Schrift Typen geschrieben und da war, als sie dann Oberliga-Westmeister wurden, 1959, da gab es eine große Seite, da stand oben drüber, Westfalia ist Westmeister. Und es waren aber so alte Schrifttypen, dass ich da Weltmeister gelesen habe. Ich dachte, was, die waren sogar Weltmeister? Aber das hat sich dann als Trugschluss erwiesen. Westfalia war nie Weltmeister.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Und jetzt laden wir ihn hinein, den rhetorischen Weltmeister, unseren guten alten Freund, unseren Weggefährten über viele Jahre, Zeigler und Köster. Seit 1965 hält er uns auch die Treue, aber er ist immer noch jung und vital. Und kommt jetzt die Showtreppe herunter.
Jetzt kommt Frimpong Timtom, Tom Timpomerenke, Timpomerenke, Frimpong Dingdong, Timpomerenke.
Yeah! Moin. Ja, ich komme mal hier so runtergerumpelt, die große Treppe mit dem riesen Glücksrad im Schlepptau. Und im Sack. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles koordinieren soll langsam. Ich habe ja auch nur zwei Arme.
Ist immer einer meiner Lieblingsmomente in jeder Folge. Tim, grüß dich.
Ach, stimmt. Ja, aber jetzt erstmal das Glücksrad, weil es gehört ja zum Ritual unserer kleinen Sendung gehört, ja, dass wir immer auch noch einen neuen Verein auslosen. Bitte, lieber Tim, wirf an, das Glücksrad.
Es ist hier Usus. Ja. Ich drehe.
Oh, ich wittere auch für nächste Folge, da bist du ja wieder dran, lieber Philipp, einen längeren Impulsvortrag. Der VfB Oldenburg ist es geworden.
Ah, oh, frühstücke ich immer halbe Minute ab. Nee. Nein, ich freue mich sehr darauf. Die Hölle des Nordens habe ich an einer der schlimmsten Niederlagen meines Fußballfanlebens erlebt. Mit Arminia Bielefeld, Aufstiegsrunde 1990. Mit dem dicken Klaus von Klaus und Klaus auf der Tribüne. Und Klaus, wie ist er noch? Klaus Baumgart oder so, kann das sein?
Ja.
Der war auf der Bühne. Und Wolfgang Sittka, der wenige Jahre später bei uns auch nochmal Trainer werden sollte, war Spielertrainer vom VfB Oldenburg und wir verloren, glaube ich, 1:2 und das war der Anfang vom Ende unserer Aufstiegsträume und dann hatten wir noch weitere 4 Jahre Oberliga vor uns. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, die Oldenburger, Oldenburg in Oldenburg und nicht Oldenburg in Holstein,
zu würdigen. Das mache ich in einem etwa zweiminütigen Impulsvortrag in der nächsten Folge.
Kleine wichtige Anmerkung zum dicken Klaus, zu Klaus Baumgart, der also Präsident vom VfB Oldenburg war, der aber vorher schon als Edelfan des Hamburger SV teilweise zu Europacup-Spielen mitgeflogen ist und der später auch noch Edelfan bei Werder Bremen war und eine Vereinshymne gemacht hat auf an der Nordseeküste mit dem Titel Ja bei Werder Bremen. Und er musste bei jeder Station sagen, ja, die anderen Vereine waren mir nicht so wichtig. In Wirklichkeit ist Oldenburg mein Verein. In Wirklichkeit ist der HSV mein Verein. Nein, in Wirklichkeit bin ich Werder-Fan. Ja. Er hatte da schon einen ziemlichen Spagat, den er vollziehen musste, aber er war im Norden viel unterwegs, umtriebig. Tim, jetzt bist du
ja
dran.
Also fast noch mehr Vereine als Gerhard Schröder, der ja später auch mal verspottet wurde, weil er sich allen an den Hals geschmissen hat. Lieber Tim, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Hier sind die Zuschriften.
Ja, auf eine schlimme Niederlage stelle ich mir übrigens auch ein, weil Oldenburg, übrigens gerade Tabellenführer der Regionalliga Nord, am Sonntag zu Gast ist in Lübeck. Und ich glaube, ich befürchte, das wird unschön.
Da ist nichts zu holen.
Nee, ist, glaube ich, nichts zu holen. Aber kommen wir zu anderen Sachen. Wir sind ja hier schon so ein bisschen in der Nachspielzeit. Und das ist ja ein Thema, da haben sie bei der DFL, beim DFB, wo auch immer das entschieden wird, ganz genau hingehört, was hier gesprochen wurde. Ihr habt es mitbekommen, ne? Dass Minuten, nachdem unsere Sendung raus war,
großartig,
das Thema Anzeige der Nachspielzeit plötzlich reformiert wurde.
Ja.
Ich würde mal sagen, das muss auch irgendwie so erwähnt werden in dem Ganzen, wenn das ein Wikipedia-Eintrag oder was dazu gibt. Hier habt ihr es nämlich zuerst gehört.
So einfach ist Fußball, ja, oder?
Vielleicht stoßen wir jetzt mal neue Sachen an.
Ja.
Mithilfe von Daniel. Den stört das Verhalten von Stadionsprechern, ahnt schon mal hier die Ohrenspitzen, von Heimmannschaften, nachdem die Heimmannschaft einen Treffer erzielt hat. Ihr kennt es, das klassische Heimmannschaft 3, Auswärtsmannschaft 0.
Furchtbar.
Was soll das, ja, fragt Daniel. Warum kann nicht der richtige Spielstand verkündet werden? Ich finde diese Art der neuen Spielstandsverkündung nicht nur unsportlich gegenüber der Gastmannschaft, auch wenn es möglicherweise mit ein wenig Spaß versehen ist, ist es auch eine gewisse Kindergartenisierung des High-End-Produkts Fußball. Mal kurz angemerkt, so neu ist es ja auch gar nicht. Aber gut, können wir gleich mal zu kommen. Wie ist eure Meinung dazu? Und Frage an Arndt als Stadionsprecher. Ist es in Bremen auch so? Warum wird das so gemacht? Ist das eine Vorgabe des Vereins, so die Heldentat der Mannschaft zu würdigen? Pusht das die Fans nochmal extra?
Ja, da bin ich ja direkt angesprochen. Wir machen das in Bremen seit ich Stadionsprecher bin, machen wir es eigentlich nicht, weil ich das immer schon albern fand. Es war vielleicht am Anfang mal ganz kurz lustig, als kleine augenzwinkernde Note, als das so die ersten Stadionsprecher mal probiert haben und die Fans haben es mitgemacht. Das ist aber 25 Jahre her. Und es ist weder noch lustig, nur, ich meine, es ist Geschmackssache. Ne? Ich will jetzt auch nicht die große Geschmacksdiskussion und die Geschmackspolizei hier spielen, aber ich finde es einfach hirnig und es ist wirklich nicht mehr lustig, es ist nicht mehr originell und ich bin immer so ein bisschen peinlich berührt bei Stadionsprechern, die es noch machen, weil es ist so auch an die niedersten Instinkte appellieren und den Leuten irgendwas, was schon lange nicht mehr lustig ist, vorknallen, weil man weiß, okay, die Leute wie so ein Pavlovscher Hund machen da mit und rufen da null. Ich weiß es nicht, also für mir erschließt sich das nicht, warum das jetzt irgendwie immer noch lustig sein sollte. Deswegen, also Philipp, was sagst du dazu? Wir machen es noch nicht, seit vielen Jahren nicht mehr und ich bin auch froh darüber.
Ja, ich finde es auch grundpeinlich. Es ist leider auch in Bielefeld so und in sehr, sehr vielen anderen Stadien. Immerhin ist in Bielefeld nicht so, wenn du schon 0-4 zurückliegst und dann machst du den Ehrentreffern und hast du noch 1-0 hast und ähnliches. Es ist ja so, dass das insgesamt ja doch ein sehr, sehr bemühter Dialog ist. Es gibt ja auch noch hinterher dieses Danke, Bitte. Das hat Stefan Lehmann erfunden, las ich neulich. Also der Stadionsprecher des FC Bayern. Das hat er irgendwann mal, ich glaube sogar noch im alten Olympiastadion, kann das gewesen sein. Oder in der Allianz Arena, ich weiß nicht genau, dieser komische Dialog, Danke, Bitte. Also prinzipiell bin ich ohnehin kein großer Freund von zu viel Animation. Und dieses 1-0 oder 2-0 und so weiter ist definitiv genau das zu viel, was meiner Meinung nach auch eine Fancrowd gerade nach einem Tor, wo du ja ohnehin im emotionalen Ausnahmezustand bist, du brauchst es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, unser freundlicher Gruß an alle Stadionsprecher, die es machen, lass es einfach. Einfach lassen. Es tut nicht weh.
Ist einfach echt uncool.
Ich finde es super, mich pusht das. Ich brauche das.
Ja, ja. Ey, weißt du, Tim, du jetzt mit einem Blutdruck von so einer Echse, weißt du, von so einem klassischen Kaltblüter in Lübeck, so, weißt du, wo man so ohnehin nie aus sich rausgeht, da brauchst du einfach so einen kehligen Stadionsprecher, der dich nochmal richtig anfeuert. Danke, Tim.
Das ist so. Gut, und beenden wir diese Folge mit einer schönen Diskussionsanregung von Pascal. Nachdem ihr einmal mehr Maximilian Arnold bedauert habt, kamen mir ein paar Fragen zum Thema Vereinsikonen bzw. Vereinslegenden. Er fragt, wer und was macht einen Spieler zur Vereinslegende? Würde vermuten die Fans? Eine lange Vereinszugehörigkeit hilft sicher, aber was braucht es zur Vereinsikone sonst noch? Gibt es auch Vereinslegenden, die eher kurz bei einem Verein waren? Denke zum Beispiel an Juan Micou oder Diego bei Werder. Brauchen Traditionsvereine Ikonen besonders und was fehlt ihnen ohne sie? Welche aktuellen Spieler in der Bundesliga würdet ihr für Vereinslegenden halten? Und es gibt sicherlich unbestritten Legenden wie Thomas Müller, Francesco Totti oder Steven Gerrard, aber gibt es auch umstrittene? Mir würde als ein Beispiel Marcel Schmelzer in Dortmund einfallen.
Ich finde, dass Vereinslegenden, zumindest dieser Terminus, wahnsinnig breit gefächert ist. Mir fällt natürlich als Bielefelder sofort jemand wie Fabian Klos ein, aber auch alte Spieler, wo einfach unfassbar viel Nostalgie mitschwingt, Wolfgang Kneipp, Norbert Allenfeld, Christian Sackewitz beispielsweise in Bielefeld. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch welche, die nur ganz kurz bei einem Verein gespielt haben und trotzdem als Vereinslegende gelten. Schau dir mal Raoul beim FC Schalke an. Raoul ist so einer, wo die Leute inzwischen in Gelsenkirchen schwören würden, dass der im Knappschaftskrankenhaus zur Welt gekommen ist, ne? Und dass der quasi in Gelsenkirchen-Erla aufgewachsen ist. Einfach, weil er in diesen wenigen Jahren, in die er da bei Schalke gespielt hat, so wahnsinnig viel Spielfreude und Raffinesse reingebaut hat, kannten sie alle auf Schalke gar nicht. Aber ganz prinzipiell würde ich ein paar Kriterien wie lange Vereinszugehörigkeit, eine gewisse Identifikation, also irgendwie so eine Ahnung davon zu haben, was die Fans im Stadion brauchen, Glaubwürdigkeit, anständiger Abschied und so weiter. Ich glaube, dass diese ganzen Sachen mega wichtig sind, um in einem Verein so als Legende zu gelten. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr breit gefächert.
Es gibt zwei Sachen, die bei mir wichtig sind, die ich so im Kopf habe. Ich habe das auch schon mal irgendwann erwähnt. Ich habe ja mal ein Sammelalbum zusammengestellt über die Vereinsgeschichte von Werder Bremen, wo wir über so eine All-Star-Elf nachgedacht haben. Und da mussten wir auch dann überlegen, wer gehört da eigentlich rein, wer nicht. Und da haben wir uns als Faustregel gedacht, was so eine Grenze ist, ist, wenn ein Spieler 3 Jahre bei einem Verein war. Dann hat er nämlich etwas über 100 Spiele gemacht in der Regel. Das reicht schon, wenn das 3 richtig gute Jahre sind für eine Vereinslegende. Bei Werder hast du die Fälle gehabt, Kevin De Bruyne war mal ein Jahr da oder Serge Gnabry war mal ein Jahr da. Die haben auch super Leistungen gebracht, aber die würde nie jemand als Vereinslegende bezeichnen, auch wenn die mal da waren. Oder aber es gibt eben auch Spieler, die waren zwar da, aber die haben dann hinterher bei anderen Vereinen noch gespielt, wo sie dann eher unangenehm aufgefallen sind. Deswegen ist zum Beispiel Mario Basler bei Werder auch keine Vereinslegende. Obwohl er eine ganz tolle Zeit hatte in Bremen, würde aber niemand als Werder-Legende bezeichnen. Das ist wirklich, das ist eine emotionale Geschichte. Joan Miku ist eine totale Vereinslegende, weil der aber auch ein paar Jahre länger da war und weil der auch zwar bei anderen Vereinen war, aber du hattest immer das Gefühl, der hat diesem Verein unheimlich viel gegeben und war auch immer loyal so zum Verein und hat wirklich eine besondere Zeit mitgeprägt. Sowas ist auch immer wichtig. Fabi Klos ist für mich der Inbegriff einer Vereinslegende. Das sind so Spieler, also Vereinstreue ist immer wichtig. Aber eben auch, wenn es eben nicht 10 Jahre waren, sondern nur 3, dann müssen die 3 Jahre einfach auch gut gewesen sein. Und den Spieler muss man auch so ins Herz geschlossen haben. Thorsten Legert ist auch keine Werder-Legende, der war auch viele Jahre in Bremen. Aber das ist eine VfL Bochum-Legende, würde ich mal sagen. Ist auch keine Stuttgarter Legende. Es ist immer eine Frage, auch mentalitätsmäßig. Thorsten Legert verortest du natürlich dann auch eher im Ruhrgebiet bei Bochum als im Schwäbischen beim VfB Stuttgart, wo er auch gespielt hat. Es ist wirklich eine emotionale Geschichte. Ich glaube, man kann nicht genau sagen, wo eine Legende anfängt und wo sie aufhört. Man muss das wirklich für sich entscheiden, wen verbinde ich mit unserem Verein und an wen erinnere ich mich gerne zurück und wer hat auch ein bisschen mehr gemacht als nur eine Saison, dann hat man, glaube ich, das Zeug zur Vereinslegende.
Definitiv.
Absolut.
Ja. Definitiv, um es ein letztes Mal noch zu sagen. Liebe Freunde, ich glaube, das war eine leibernde Sendung. Es riecht nach Lavendel und ich freue mich sehr, dass U2 auf der Donauinsel spielt, wie Hans Krankl das sagen würde. Und wir sind nächste Woche wieder da. Dann wissen wir, ob Ole Werner möglicherweise Werder gedemütigt hat und sich gerecht hat für dieses missgünstige Einspielen seines O-Tons aus der letzten Saison. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf einen überraschenden Bundesligaspieltag. Werden das nächste Woche hoffentlich, glaube ich, auch endgültig verkünden können, welches Trikotdesign unsere Mannschaft aus Halle, die uns mit Zeigler und Köster auf der Brust begleiten wird, bekommen wird. Das werden wir ebenfalls vorstellen. Also ein pralles Paket wunderbarer Themen. Aber das alles nächste Woche. Wir verabschieden uns und wünschen euch ein erfolgreiches Fußballwochenende. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss, ihr Lieben.
Adieu.
Ciao.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.